Guten Tag und herzlich willkommen zur Sendung Osmose, die Beiträge verschiedener Radios auf dem Schirm hat. So kommen wir gleich zum ersten, der überschrieben ist, aller Rechte beraubt. Darin geht es um ein Buch von Hannes Hofbauer über Sanktionen der Europäischen Union zur Gleichschaltung der Bevölkerung, produziert vom Radio Wien. Gefolgt von einem Beitrag, der sich damit befasst, eine Antwort zu geben auf die Aufrüstungspläne der NATO, die letzten Endes dazu führen, dass ein riesiger Sozialabbau stattfindet. Den Abschluss bildet angesichts der aktuellen Kriege der Antikriegstag, der am 1. September ist. Ein wichtiger Anlass, über Frieden zu sprechen. Der Bermuda-Funk Mannheim sprach mit dem Wirtschafts- und Sozialpfarrer Maximilian Esslein aus Mannheim. Ich hoffe auf einen guten Empfang und nun Radio Wien aller Rechte beraubt.
Kein Kommentar auf Sendung. Am Mikrofon Herbert Auinger. Die heutige Überschrift lautet Aller Rechte beraubt. Das ist auch der Titel eines Buches von Hannes Hofbauer über Sanktionen der EU zur Gleichschaltung der Bevölkerung durch die demonstrative Bestrafung unerwünschter Meinungen. Klappentext, Zitat: Seit einigen Jahren greift die Europäische Union zu einem Instrument, das die Fundamente des Rechtsstaats aushebelt. Sanktionen gegen Personen und Organisationen verhängt ohne Gerichtsverfahren, Anklage, Anhörung oder Verteidigung. Tausende Menschen landen auf schwarzen Listen, ihre Vermögen werden eingezogen, ihre Konten eingefroren, ihre Bewegungsfreiheit beschränkt, ohne dass es einen hörbaren Protest gegen dieses Vorgehen gibt. Seit 2022 und verstärkt seit dem 20. Mai 2025 werden auch europäische Bürgerinnen sanktioniert und ihrer Rechte beraubt. Promedia Verlag, 2026, aller Rechte beraubt, Autor Hannes Hofbauer. Worum geht's? Was ist gemeint? Na, weitflächig bekannt geworden sind diese Sanktionen der EU als Wirtschaftssanktionen gegen Unternehmen und Unternehmer, die an Geschäftsverbindungen mit Russland festhalten, beziehungsweise das wollten. Inzwischen wird das Instrument offen für Gesinnungssanktionen eingesetzt, um unliebsame Meinungen im Reich der WEWE, der westlichen Werte, speziell eben die sonst gelobte Meinungsfreiheit, zu unterdrücken. Wie geht das? Grundlage der Sanktionen ist die Verordnung Nummer 208 aus dem Jahr 2014 des Rates, des Europäischen Rates vom 5. März, über restriktive Maßnahmen gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in der Ukraine. Quellenangaben wie immer in der Mitschrift. Ich möchte die Aufmerksamkeit auf die Formulierung restriktive Maßnahmen und angesichts der Lage in der Ukraine richten. Das ist absichtlich dermaßen schwammig verfasst, dass da alles und jedes drunter fallen könnte, was mit Willkür sicherlich, aber dann doch nicht zutreffend assoziiert werden kann. Exemplarisch eine Begründung für bestimmte restriktive Maßnahmen samt der passenden Arroganz der Macht am Fall der Sanktionierung von Jacques Beau, vorgetragen vom Sprecher des deutschen Außenministeriums. Pressekonferenz. Frage. Herr Giese, Deutschland hat am 15. Dezember im Rat der Europäischen Union zugestimmt, den Schweizer Militäranalysten und mehrmaligen Sachbuch-Bestseller-Autor Jacques Beau auf die EU-Sanktionsliste zu setzen. Als einzige Begründung wird ohne weitere Belege angeführt, er sei regelmäßig Gast im prorussischen Fernseh- und Radioprogramm und verbreite Theorien zur Entstehung des Ukraine-Kriegs, die EU nicht teile. Aha. Da würde mich interessieren, so der Fragesteller, entspricht es tatsächlich der aktuellen Haltung der Bundesregierung, dass man renommierte Militäranalysten wie Bo umfassend sanktioniert und massiv in deren Grundrechte eingreift, nur weil man deren Analysen zum Ukraine-Krieg inhaltlich nicht teilt? In der Antwort heißt es, ich will das jetzt gar nicht noch einmal aufmachen, aber da ist auch klar geworden, dass Menschen, die so etwas tun, sanktioniert werden können, wenn die rechtlichen Gründe dafür vorliegen und es eine entsprechende Entscheidung des Rats der Europäischen Union gibt. Das ist an diesem Montag geschehen, das wird auch weiterhin geschehen, das ist in der Vergangenheit geschehen und alle, die auf diesem Feld unterwegs sind, müssen damit rechnen, dass es auch ihnen passieren kann. Zusatzfrage: Der einzige konkrete Vorwurf in der Sanktionsverordnung lautet, Jacques Beau würde die Verschwörungstheorie verbreiten, die Ukraine habe ihre eigene Invasion provoziert, um der NATO beizutreten. Das ist allerdings keine genuine Äußerung von Beau, sondern er bezieht sich dabei auf die Aussage des ehemaligen Chefberaters von Zelensky für strategische Kommunikation im Bereich der nationalen Sicherheit, Oleksiy Arestovych. Arestovych, genau. Der 2009 in einem Interview erklärt hat, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% sei der Preis für einen NATO-Beitritt der Ukraine ein großer Krieg mit Russland. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, ob der deutsche Vertreter bei der Abstimmung im Rat die vorgebrachten Sanktionsbegründungen auch tatsächlich auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft hat oder das ohne jeden Fakten- und Quellencheck abgenickt hat. Der zentrale Vorwurf stimmt so nicht. Der Sprecher des Außenamts Giese: Ich kann es mir jetzt sehr bequem machen und sagen, das ist eine Entscheidung, die in Brüssel getroffen worden ist. Ich kann aber auch noch ein bisschen weitergehen und sagen, ja, auch wir sind davon überzeugt, eine einstimmige Entscheidung. Alle diejenigen, die mit ihrer Sanktionierung nicht einverstanden sind, haben alle möglichen rechtlichen Mittel dagegen vorzugehen. Die können den Rat anrufen und die können auch den Europäischen Gerichtshof anrufen. Schlussbemerkung des Fragers: mit gesperrten Konten. Super. Auf gut Österreichisch übersetzt, sie können scheißen gehen, das geht sie nichts an, die Entscheidung ist gefallen, und kombiniert mit der unmissverständlichen Drohung gegen alle, die auf diesem Feld unterwegs sind, denn die müssen damit rechnen, dass es auch ihnen passieren kann, wenn sie etwas verbreiten, was von der EU als Desinformation eingestuft wird. Die obrigkeitliche Verbreitung von Angst ist eben überall eine Herrschaftstechnik. Auf die Desinformation und auf alle möglichen rechtlichen Mittel ist noch einzugehen. Das kleine Geplänkel auf der Regierungspressekonferenz schließt mit dem Hinweis auf die gesperrten Konten. Das heißt, für den in Brüssel lebenden Analysten Jacques Beau gilt seitdem ein umfassendes Einreiseverbot sowie Blockierung aller Konten und Finanztransfers im gesamten EU-Raum. Das heißt, er kann Belgien nicht verlassen und weder Zahlungen leisten noch erhalten, keine Miete oder Versicherungen zahlen, keine Einkäufe tätigen. Ebenso ist jede Art von wirtschaftlicher Tätigkeit innerhalb der EU untersagt. Das betrifft im konkreten Fall auch die Einkünfte aus den Verkäufen seiner Bücher, darunter mehrerer Bestseller. Ein anderer Fall betrifft den Journalisten Hüseyin Dogo, der im Unterschied zu anderen bestraften deutschen Staatsbürgern in Deutschland lebt bzw. es notgedrungen weiter versuchen muss. Im Fall des in Berlin lebenden deutschen Staatsbürgers Dogo wurden die Daumenschrauben Anfang Jänner noch stärker angezogen und ihm wurde die letzte Möglichkeit genommen, Lebensmittel zu kaufen. Er war bereits im Mai 2025 von der EU mit der Begründung sanktioniert worden, seine Berichterstattung zu pro-palästinensischen Protesten in Deutschland würde angeblich indirekt Handlungen der Regierung der Russischen Föderation unterstützen. Allerdings hat er über die Bundesbank die Sondererlaubnis, monatlich 506 Euro zum Erwerb von Lebensmitteln für sich und seine Familie inklusive zwei neugeborene Zwillinge abzuheben. Doch auch diese letzte Möglichkeit zum Erwerb von Lebensmitteln und überlebenswichtigen Gütern wurde Anfang 2026 laut seiner Aussage blockiert. Der Mann hat auf Twitter, nun X, geschrieben: "Derzeit habe ich keinen Zugang zu Geldmitteln. Aufgrund der EU-Sanktionen kann ich meine Familie, darunter zwei Neugeborene, nicht ernähren. Zuvor hatte ich Zugang zu 506 Euro, doch auch diese Mittel sind nun gesperrt. Meine Bank hat sie blockiert. Die EU hat de facto meine Kinder mit Sanktionen belegt." Zusammenfassung von Hofbauer: Die Europäische Union scheut seit Juli 2022 nicht davor zurück, Landsleute aus Mitgliedstaaten auf ihre schwarze Liste zu setzen. Damit löst sie unweigerlich und bewusst eine Existenzkrise der betroffenen Personen aus. Wird ihnen doch der Zugang zu ihrem Vermögen gesperrt, Konten eingefroren, Pässe entzogen, freundschaftliche Hilfe unter Strafe gestellt, also eine umfassende gesellschaftliche Acht über sie verhängt. Jede einzelne Entrechtung zielt zudem auf hunderte weitere Personen, die sich dadurch bedroht fühlen und auch bedroht fühlen sollen. Das damit einhergehende Verbot, dem Sanktionierten zu helfen, trägt nicht nur zu dessen gesellschaftlicher Isolation bei, sondern könnte auch als Schnittstelle von extra legaler EU-Verordnung und nationalen Gerichten dienen. Die Hilfeleistung für eine per Sanktionspaket rechtlos gemachte Person stellt ein Verbrechen dar, das strafrechtlich geahndet werden kann. Dann geht es überhaupt nicht mehr um die Gründe für die Sanktionierung, sondern nur noch um das Gesetz, dass Sanktionierten nicht geholfen werden darf. Wie geht Desinformation? Der Fall Doro. Die bestrafte Desinformation besteht in dessen Fall in seiner grundverkehrten Position zu Palästina bzw. Israel. Aber angesichts der Lage in der Ukraine, wie es die Sanktionsverordnung der EU formuliert, ergeht ein wirklich kunstvoll gestalteter Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 20. Mai 2025. RED Red hat seine Medienplattform, wird Togo zugeordnet, auf denen es häufig unter RedStreamNet oder The RedStream veröffentlicht, genutzt, um systematisch falsche Informationen, worüber, über politisch kontroverse Themen zu verbreiten, mit der Absicht, unter seinem überwiegend deutschen Zielpublikum ethnische, politische und religiöse Zwietracht zu sehen, unter anderem durch die Verbreitung der Narrative über radikal-islamische terroristische Gruppierungen wie die Hamas. Über AFA Media, das ist das Unternehmen, das RED Red betreibt, unterstützt Hüseyin Dorut daher Handlungen der Regierung der Russischen Föderation, die die Stabilität und Sicherheit in der Union und in einem oder mehreren ihrer Mitgliedstaaten untergraben und bedrohen, einschließlich indem er gewaltsame Demonstrationen indirekt unterstützt und erleichtert und koordinierte Informationsmanipulation betreibt. Ja nun, wenn der Mann mit gewaltsamen Demonstrationen in Deutschland zu tun haben soll, wieso steht er dann nicht in Deutschland vor Gericht? Das alles muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht um die Gleichschaltung in Bezug auf allgemein politisch kontroverse Themen. Kontrovers steht wörtlich so da. Die verlangen aber nach viel Eintracht statt Zwietracht, also Schluss mit der Kontroverse, speziell betreffend radikal-islamische terroristische Gruppierungen wie die Hamas. Ein Bericht über Vandalismus, der dort erzählt wurde, erleichtert also einen gewaltorientierten Protest, denn auch wer sich nicht daran beteiligt, sondern nur berichtet, unterstützt indirekt gewaltsame Demonstrationen und dadurch wird die Stabilität und Sicherheit, in dem Fall in Deutschland, untergraben und bedroht, und das nützt der Russischen Föderation, Da hätten wir also die konstruierte Verbindung zur Lage in der Ukraine, um der EU-Verordnung gerecht zu werden. Es ist offenkundig, dass es sich bei den Gesinnungssanktionen gegen Doro um eine kleine Gefälligkeit für die deutsche Regierung und oder einen Teil der deutschen Medienlandschaft handelt, von der der Mann längst denunziert wurde. Aber gerade die an den Haaren herbeigezogene, kreativ gestaltete Begründung, die birgt großes Potenzial. Wer auf unerwünschte Weise über politisch kontroverse Themen berichtet, was fällt uns denn da alles ein, der betreibt unter Umständen Informationsmanipulation, sät damit Zwietracht, darf also, bloß weil er berichtet, mit gewaltsamen Demonstrationen in Verbindung gebracht werden, stört damit die nationale Einheit, untergräbt die Stabilität und Sicherheit der Union und unterstützt auf diese Weise die Russische Föderation, mit der sich offenbar die Union oder einige Mitgliedstaaten längst im Krieg befinden. Mit dem Muster an Begründung kann jede beliebige Ausprägung dessen, was bis neulich noch geduldet war, kriminalisiert werden, kann auch der bisherige labbrige Pluralismus stückweise eingestampft werden. Noch einmal die Drohung. Alle, die auf diesem Feld unterwegs sind, müssen damit rechnen, dass es auch ihnen passieren kann. Desinformation 2, der Fall Gbagbo. Der Mann qualifiziert sich für die Sanktionen der EU durch seinen unbezweifelbaren Status als Experte, erworben in einer langen Karriere. Es waren, schreibt Hofbauer, nicht pro-russische Propagandaschriften, sondern penibel recherchierte Ergebnisse, die von der Leyen, Kallas, die zuständige EU-Kommissarin und Co. zur Sanktionskeule haben greifen lassen. Was ihm vorgeworfen wird, zur Wiederholung, der einzige konkrete Vorwurf in der Sanktionsverordnung lautet, er würde die Verschwörungstheorie verbreiten, die Ukraine habe ihre eigene Invasion provoziert, um der NATO beizutreten. Das ist allerdings keine genuine Äußerung von Bo, sondern er bezieht sich dabei auf die Aussage des ehemaligen Chefberaters von Zelensky für strategische Kommunikation im Bereich der nationalen Sicherheit, Oleksiy Arestovych, der 2009 in einem Interview erklärt hat, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% sei der Preis für einen NATO-Beitritt der Ukraine ein großer Krieg mit Russland. Der Hinweis, es handle sich um keine genuine Äußerung des Obersten, sondern um eine bloße Zitierung, geht meines Erachtens ins Leere. Bo referiert dann eben die unerwünschte Banalität, dass natürlich auch für die Ukraine der Krieg das Mittel ihrer Politik ist. Sie muss einen Preis zahlen für den NATO-Beitritt und das ist der Krieg, so dieser Arestovych. Exkurs. Die Ukraine hatte sich schon früher für die USA nützlich gemacht durch die Beteiligung an der damaligen Koalition der Kriegswilligen im damaligen verbrecherischen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak unter George Bush Jr. Die Ukraine hat sich dann nach 2014 selbst mit der Eroberung der abtrünnigen Gebiete im Donbass und der Krim beauftragt, hat mit der Eskalation nach der Aufrüstung auf Basis des Waffenstillstands nach Minsk begonnen. Frau Merkel und Herr Hollande geben nachträglich zu Protokoll, das Minsker Abkommen habe ohnehin dazu gedient, der Ukraine Zeit zu dieser Aufrüstung zu verschaffen. Die Ukraine steigert die Eskalation und dann hat sie darauf spekuliert, dass die Völkerfamilie gemeint ist, die NATO den Krieg für die Ukraine zum siegreichen Abschluss bringt. Man kann nicht einmal behaupten, die Ukraine habe sich gänzlich verkalkuliert angesichts der Lage. Die Ukraine war schließlich ökonomisch längst ein Failed State mit den üblichen Kennzeichen eines Staates der Dritten Welt. Die Staatspleite 2008 und seither ist die Ukraine den Diktaten des Internationalen Währungsfonds ausgesetzt, ist ein Auswanderungsland, das Migranten produziert, die daheim kein Auskommen finden und vor der Drohnenkonjunktur ein ökonomisch ein Exportland für Agrarprodukte, nach dem radikalen Abstieg eines früheren Industrielandes. Das einzig bedeutende Pfund, mit dem die Ukraine wuchern kann, ist die Grenze zu Russland. Damit ist sie insofern erfolgreich, als die Ukraine mittlerweile vom Krieg lebt und für den Krieg von den auswärtigen Sponsoren finanziert wird, auch wenn Land und Leute darüber von Russland kaputt gemacht werden. Der Krieg als Vater aller Dinge, um ein klassisches Motto zu zitieren, diesmal zumindest der neuen Ukraine. Das widerspricht natürlich brutal dem Narrativ, die Ukraine käme zum Krieg wie die Jungfrau zum Kind, wäre grundlos überfallen worden und würde sich unter Patronanz uneigennütziger Helferlein aus dem Westen verteidigen. Noch einmal Hofbauer, der von Bo zitierte Aristowitsch sah den Krieg als unvermeidlich an, wollte man nicht in 10 Jahren von Russland übernommen werden. Auf Nachfrage der Journalistin meinte er, ein großer Krieg mit Russland ist die bessere Alternative. Krieg ist kalkuliertes Mittel der Politik, daran ist auch Jacques Bo angestreift. Hofbauer erwähnt noch ein anderes Vergehen gegen die gültigen Sprachregelungen, die Bo angelastet werden kann, betreffend die kampflose Übergabe der Krim an die Russische Föderation im Februar-März 2014. Der Militäranalytiker Bo erklärt sich die Herkunft der vielbeschriebenen grünen Männchen völlig anders, als es die gängige westliche Erzählung tut. In den grünen Männchen ortet er Soldaten der ukrainischen Armee, die auf der Krim stationiert waren und auch von dort stammten. Sie hätten sich selbst demobilisiert, ihrer Dienstabzeichen entledigt und, wie die absolute Mehrheit der Krimbevölkerung, die Unabhängigkeit und später den Anschluss an die Russische Föderation begrüßt. Bo schätzt die Anzahl der Überläufer vom ukrainischen Militär in den Dienst der Krim bzw. der russischen Armee auf 35.000. So viel zur Desinformation. Zitat: Ich habe immer wieder das europäische Sanktionsrecht als Atombombe des Rechts bezeichnet und das ist es auch. Wenn jemand von Sanktionen betroffen ist, dann ist das in Wahrheit ein bürgerlicher Tod. Er verliert die Bankverbindungen, er verliert die Ausreisemöglichkeiten, er verliert seine Mobilfunkverträge, Versicherungsverträge. Wenn er krank wird, muss er zur Sanktionsbehörde des Staates und um Freigabe von geringfügigen Beträgen, von angemessenen Beträgen betteln. Das sagt Christian Werschütz, der langjährige ORF-Korrespondent in der Ukraine, in einem Podcast des ORF. Der Link ist in der Mitschrift. Es ist übrigens ein sehr hörenswerter Podcast. Also Atombombe. Dagegen nochmal der Nassforscher Herr Giese vom Deutschen Außenamt. Alle diejenigen, die mit ihrer Sanktionierung nicht einverstanden sind, haben alle möglichen rechtlichen Mittel dagegen vorzugehen. Die können den Rat anrufen und den Europäischen Gerichtshof. Ja dann, das ist natürlich schön, man hat alle möglichen rechtlichen Mittel auf nationaler Ebene offenbar nicht, sagt Giese. Nun denn, ein Verfassungsjurist und ein Anwalt, der Jacques Bo vertritt, neben anderen Klienten, die plaudern wie folgt aus dem Alltag dieser famosen rechtlichen Mittel. Kafkaesk ist der Prozess der Sanktionen auch deshalb, weil Betroffene mehrmals wieder gelistet werden können, selbst wenn das Gericht der Europäischen Union, das in solchen Fällen als Erstinstanz fungiert, eine Listung als unrechtmäßig aufgehoben hat. Es gibt heute Fälle, die sind 3-4 Mal erfolgreich bei Gericht und sie werden immer wieder gelistet für die nächste Periode. Und zwar macht man das so, dass man entweder, gemeint ist der EU-Rat, im Sachverhalt ein neues Detail zum Anlass nimmt oder man ändert die Rechtslage ganz geringfügig und daher, die Leute laufen an die Wand. Die haben fast keine Chance, sich da wieder herauszuwinden, sagt der Verfassungsjurist Heinz Mayer in eben diesem Podcast des ORF. Der Anwalt Gabriel Lansky steuert Folgendes bei, Zitat: Der Rat ignoriert aktiv die Entscheidungen der Gerichte der Europäischen Union und lässt die Leute nicht von der Leine runter, auf die er sich gebracht hat. Einer seiner Klienten bekommt Recht, daraufhin ist der Rat hergegangen, hat in einem Halbsatz das Kriterium geändert und hat ihn neu gelistet, sagt Lansky. Der Verfassungsrechtler wieder, das Sanktionsregime bewegt sich außerhalb des Rechtsstaats, das muss man ganz offen und deutlich sagen, man hat das Bestreben, lückenlos alle zu erfassen, die irgendwie mit diesem Angriffskrieg in Verbindung gebracht werden können. Man macht das durch Regelungen, die sehr weit gefasst sind. Nun, das österreichische Außenministerium lässt auf Anfrage dieses Podcasts ausrichten, dass nach der Europäischen Menschenrechtskonvention auch die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden kann. Wie wahr? Ich habe mich da mal des Längeren geäußert, der Link ist in der Mitschrift. Dieser Literaturtipp ist allerdings insofern goldig, zumindest für Leute, die des Lesens kundig sind. Denn die genannte Konvention kennt nach Artikel 6 das Recht auf ein faires Verfahren. Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren öffentlich und innerhalb angemessener Fristen verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden. Presse und Öffentlichkeit können, wie es in der Regel ist, zum Teil ausgeschlossen werden. Das war Artikel 6. Artikel 7, keine Strafe ohne Gesetz. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Sanktionen sind Strafen ohne Gesetz und durch welches Gesetz es strafbar ist, mit russischen Medien zu reden, würde mich auch interessieren. Artikel 13, Recht auf wirksame Beschwerde. Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rechten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben, auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. Ja, was es da nicht alles gibt, Verhandlung, Verurteilung und nur durch ein Gericht nach Verhandlung, nulla poenis in lege, ein Recht auf Beschwerde und so weiter, das alles steht einem Opfer der EU-Sanktionen nicht zur Verfügung. Das meint Wehrschütz mit der Atombombe auf das Recht. Meyer ordnet das Sanktionenwesen außerhalb des Rechtsstaats. Bisherige Rechtsgutachten sind eindeutig, bloß haben die Opfer nichts davon, weil der Europäische Rat ignoriert aktiv die Entscheidungen der Gerichte der Europäischen Union, wie Lansky das formuliert. Der Titel des Buchs »Aller Rechte beraubt« ist also keine übertriebene agitatorische Zuspitzung, er benennt eine Tatsache. Die Sanktionsbetroffenen sind in einer Diktatur von EU-Kommission und EU-Rat gelandet, ohne Zugang zu ihren innerstaatlichen Rechtsmitteln auf Basis ihrer Bürgerrechte. Da bewährt sich die Doppelherrschaft von Europäischer Union und Einzelstaat. Wer von einem Staat via EU-Kommission auf die Sanktionsliste buxiert wird, wird dadurch seiner Grundrechte in diesem Staat beraubt, wird der innerstaatlichen Justiz und damit Anklage, Verhandlung, Verteidigung, Urteil entzogen. Das verlogene europäische Demokratenpakt hält sich gern für was Besseres, hält sich seine auf Regeln basierende Macht zugute, rümpft womöglich die Nase über Herren wie Trump oder Erdogan. Aber die genannten Autokraten sind doch wahre Waisenknaben gegen den Umgang der EU-Spitze mit der Justiz. Einfach ignorieren. Die Demokratie hält sich ja zumindest bisher zugute, sie sei nicht nur die Herrschaft des Volkes, sondern auch und gerade die Herrschaft des Rechts, wo die Menschen mit gewissen, angeblich angeborenen und unveräußerlichen Rechten beglückt werden. Jeder Artikel der Menschenrechtskonvention enthält natürlich nach dem Oberhaus mit der Freiheit ihr eigenes Unterhaus mit der Konkretisierung bzw. Aufhebung der Freiheit. Die EU erspart sich mittlerweile durch ihre institutionalisierten Menschenrechtsverletzungen der Sanktionen gewisse rechtsstaatliche Umständlichkeiten und vor allem die Unwägbarkeiten einer unabhängigen Justiz und agiert gleich als europäische Instanzenunion von Ankläger und Richter. Das gilt auch und erst recht für die ansonsten allerheiligste Kuh der bürgerlichen Gesellschaft, für das Eigentum. Die Bestraften werden nicht formell enteignet, sie werden bloß zum Betteln gezwungen, weil sie nicht darauf zugreifen. PS, ein sanktionierter Slowake ist übrigens von der Liste wieder gestrichen worden, weil sich der dortige Regierungschef für ihn eingesetzt hat. Der sagt, als wir unsere Regierung gebildet hatten, war klar, dass eine unserer Prioritäten sein muss, unsere Bürger zu verteidigen. Und heute kann ich der slowakischen Öffentlichkeit mitteilen, dass Herr Hambalek, so heißt der Mann, von der Sanktionsliste gestrichen wurde. Was dem Mann vorgeworfen wurde, ist also völlig wurscht. Er wurde ebenso willkürlich, ohne Verfahren, von der Sanktionsliste gestrichen, wie er vorher auf die Liste gesetzt wurde. Wäre es nicht so ernst, würde man in Österreich von Freundelwirtschaft sprechen. Wie immer, alles nachzuhören und nachzulesen auf cba.media, Podcast, kein Kommentar, auch auf 99:1, Spotify und Substack.
Es kam aus sonnigem Chile Mineros y Campesinos. Es sangen für viele, so viele Estudiantes y Campaneros. Sie brachten die Rose aus Chile Mineros y Campesinos. Und grüßten für viele, so viele Estudiantes y Campañeros. La rosa, la rosa de Chile. Pflanzten die Rose für Chile, Mineros y Campesinos. Sie pflanzten für viele, so viele Estudiantes y Campañeros. Und singend erreichten sie Chile, Mineros y Campesinos. Da fielen von vielen so viele Estudiantes y Campañeros. La rosa de Chile. La rosa tinta. Chile, Mineros y Campesinos, bleibt ewig für viele, so viele Estudiantes y Campañeros.
rosa, la rosa de Chile, la rosa tinta está.
Rose, die Rose von Chile, die Rose bleibt rot, so rot. La Rosa, la Rosa de Chile, la Rosa tinta está.
Dieses Lied habe ich ausgesucht, damit man erinnert wird an den 11. September, der verbrecherische Putsch von der CIA maßgeblich gesteuert, der zum Sturz von der demokratisch gewählten Regierung in Chile führte, von Salvador Allende. Kommen wir zum nächsten Beitrag, der Antworten geben möchte auf die Kriegstreiberei.
Nachdenkseiten.
Nicht Atomwaffen für Deutschland sind nötig, sondern endlich Verhandlungen über eine neue europäische Friedensordnung. Ein Beitrag von Reinhard Hesse. Ich muss gestehen, ich habe meinen Ohren nicht getraut, als ich dieser Tage in einem längeren Podcast-Interview, den ansonsten wegen seiner öffentlichen Argumentation gegen die blinde Fortsetzung von Waffenlieferungen an die Ukraine und für die Aufnahme von Verhandlungen geschätzten General Erich Warth, ehemals sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel, sagen hörte, dass Deutschland eigene Atomwaffen brauche. Es sei ja eigentlich den Nachdenklichen schon immer bewusst gewesen, nun wohl aber auch dem Letzten klar geworden, dass der sogenannte atomare Schutzschirm der USA im Ernstfall unzuverlässig sei, ebenso ein eventuell zukünftiger französischer. Denn keine fremde Macht werde am Ende bereit sein, ihre Existenz wegen eines Konfliktes anderswo aufs Spiel zu setzen. Daher könne die Sicherheit Deutschlands letztlich nur durch eigene Atomwaffen gewährleistet werden. Deutschland müsse, in Warths Worten, nuklear gehen. Die erste Feststellung halte ich für korrekt. Die Forderung Nummer 2 für eine Idee aus dem Irrenhaus. Deutschland kann nur nuklear gehen, wenn es gleich mehrere völkerrechtlich verbindliche Verträge bricht, die die Rechtsgrundlage unserer staatlichen Existenz zwischen den Völkern sind, unter anderem den wichtigsten aller Verträge, den 2+4-Vertrag. Wenn man deutscherseits darüber tatsächlich hinweggehen sollte, wie Warths Rhetorik es in Schnodderig lästigerweise tut und ernsthafte Schritte unternimmt, sich in den Besitz von Atomwaffen zu setzen, so wird man, das vorauszusagen bedarf es keiner großen hellseherischen Fähigkeiten, sehr schnell an der Reaktion der Umwelt merken, dass man besser die Finger davon lässt. Sollte es wieder erwarten, Deutschland aufgrund von in Anführungszeichen glücklichen Umständen jedoch tatsächlich gelingen, sich atomar zu bewaffnen, so wird sich dadurch die Aussicht der Menschheit darauf, dass eine Katastrophe beträchtlichen Ausmaßes geschieht, bedeutend vergrößern. General Warth ist zusammen mit Klaus von Dohnányi Autor des Buches »Frieden, wie geht das?« Soll das heißen, Frieden geht dadurch, dass Deutschland sich Atomwaffen zulegt? Klaus von Dohnányi vertritt in einem Interview, das er Roger Köppel gegeben hatte, die These, die Tragik der europäischen Geschichte bestehe darin, dass Großbritannien immer das Entstehen einer kontinentaleuropäischen Hegemonialmacht verhindert habe. Das ist meines Erachtens historisch korrekt. Und Europa daher nun sozusagen führerlos, also ohne Hegemon dastehe. In dem Maße, in dem die hegemoniale Potenz der USA in Europa schwinde, komme nun diese Führungsrolle von sich aus hauptsächlich auf Deutschland als der stärksten europäischen Macht zu. Das ist, wenn ich mich nicht täusche, ungefähr die Hauptbotschaft von Warth und Dohnányi. Die Situationsbeschreibung ist meines Erachtens zwar auf den ersten Blick korrekt, auf den zweiten jedoch nicht, da sie übersieht, dass es in Europa bereits eine Großmacht gibt, nämlich stupid Russland. Deutschland kann trivialerweise schon deshalb keine Führungsrolle in Europa übernehmen, weil es nicht die Macht hat, die europäische Großmacht Russland zu führen. Deutschland hat das im letzten Jahrhundert schon zweimal versucht. Das Ergebnis war für Deutschland jeweils ziemlich unerfreulich. Ein dritter Versuch hat angesichts der inzwischen auf den Plan getretenen neuen Technologien gute Chancen, so auszugehen, dass nachher niemand mehr vorhanden ist, der bedauern könnte, ihn unternommen zu haben. Fahrt möchte, dass sich die auf den amerikanischen Hegemon folgende neue europäische, also westeuropäische Führungsmacht Deutschland atomar gegen Russland in Anführungszeichen absichert. Das ist meines Erachtens so ziemlich das Gegenteil dessen, was Deutschland tun sollte. Deutschland sollte stattdessen den im Dezember 2021 an die NATO und an die USA gerichteten Vorschlag Russlands, über eine neue europäische Friedensordnung zu verhandeln, aufgreifen. Putin hatte im Dezember 2021 dem Westen Verhandlungen über die Ukraine-Frage und damit über die Neuordnung Europas vorgeschlagen. Man hat ihm damals ebenso arrogant wie dumm geantwortet, das ginge ihn nichts an. Hätte man das nicht gemacht, hätte man etwas Klugheit und Verantwortungsgefühl aufgebracht und wäre in ernsthafte Verhandlungen eingetreten, so wäre nach menschlichem Ermessen Europa das nun schon 5 Jahre dauernde Gemetzel in der Ukraine erspart geblieben. Selbst nach Beginn der Kampfhandlungen wäre das, durch die Fortsetzung der in Minsk und Istanbul schon erfolgreich bis zur Paragraphierung geführten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, noch möglich gewesen. Aber die damals in Washington herrschenden Kreise und ihre ukrainischen Gefolgsleute wollten es anders. Was 1850 durch den Wiener Kongress und 1878 durch den Berliner Kongress zustande gebracht wurde, steht jetzt auch an. Der 2+4-Vertrag und der OSZE-Vertrag von Helsinki 1975 können dabei als Grundlage dienen. Ein weiterhin massenvernichtungswaffenfreies Deutschland wird unabdingbarer Bestandteil der Gesamtregelung sein müssen. Und zwar auch dann, wenn die NATO nicht mehr existieren sollte, deren einer Zweck ja ist, Deutschland unter Kontrolle zu halten. To keep the Germans down, wie Lord Ismay, der erste Generalsekretär der NATO, es bekanntlich formulierte. Seine Sicherheit wird Deutschland auf Dauer nicht durch Verfügungsgewalt über Massenvernichtungswaffen erlangen können, sondern nur durch ausgewogene, um Interessenausgleich bemühte Beziehungen zu seinen Nachbarn, hierin der Situation Israels ähnelnd. Der 2+4-Vertrag erlaubt Deutschland Truppen bis zu einer Stärke von 370.000 Mann. Derzeit hat die Bundeswehr mit 185.000 Mann deutlich weniger. Die Aufgabe dieser Armee ist laut Grundgesetz die Verteidigung des Territoriums. Gegen diese Regelung des Grundgesetzes wird leider seit vielen Jahren durch allerlei überspannte und illegale, bei Grundgesetz widrige Auslandseinsätze verstoßen. Einsätze, denen übrigens bislang ca. 200 Soldaten zum Opfer fielen. Die Struktur und die Fähigkeit der Bundeswehr sollten so umgestaltet werden, dass eine ausländische Macht, die Deutschland besetzen will, von der ich derzeit keine sehe, einen möglichst hohen Preis dafür bezahlen muss. Mehr zu leisten ist nicht Aufgabe des Militärs, sondern der vorbeugenden Politik. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch 2 Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen.
Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie, die Achtung vor dem Leben, vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelernt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben, kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Ganz sicher nicht für euch hab ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht
verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden
und kühlt ein kleines glühendes Gesicht,
bis wir in der Erschöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Sie werden nicht in Reihe und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt, auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt.
Kinder schützen vor allen Gefahren ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Ich
fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht, er mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht,
sie werden es für euren Wahn nicht geben.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
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 Der Antikriegstag, der am 1. September ist, ein wichtiger Anlass, über Frieden zu sprechen. Der Bermuda-Funk Mannheim sprach mit dem Wirtschafts- und Sozialpfarrer Maximilian Esslein aus Mannheim.
Am 1. September ist der Antikriegstag. Er erinnert an den Beginn des Zweiten Weltkrieges mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939. Die Initiative zu diesem Tag ging in Westdeutschland vom DGB, vom Deutschen Gewerkschaftsbund aus und erstmals am 1. September 1957 fanden Aktionen statt. Nie wieder Krieg war damals das Motto. Der Zweite Weltkrieg, ein deutscher Angriffskrieg, tötete 27 Millionen sowjetische Bürger, 6 Millionen jüdische Menschen, insgesamt 50 Millionen Menschen. Jetzt, fast 70 Jahre später, scheint das Ziel des Antikriegstages passé, denn die sogenannte Zeitenwende gilt ja jetzt für Deutschland. Kriege sind einkalkuliert. Vor 2 Jahren schon sagte der Verteidigungsminister Boris Pistorius, wir müssen bis 2029 kriegstüchtig sein. Im Studio ist der Wirtschafts- und Sozialpfarrer der Metropolregion, Maximilian Hässlein. Er wohnt in Mannheim. Er ist ein Friedensaktivist, bei den Ostermärschen für den Frieden immer dabei und auch ansonsten sehr aktiv. Ja, wo stehen die Friedensaktivisten heute? Wohl irgendwo in der Ecke, oder, Maximilian Hässlein?
Das kann man wohl so sagen, dass wir als friedensbewegte, friedensaktivistische Menschen deutlich in die Ecke gestellt werden, als naiv, als realitätsfern. Wie schon immer das bei der Friedensbewegung war, wurden wir immer verdächtigt als 5. Kolonne Moskaus. Das ist ja nichts Neues. Und trotzdem ist die Abneigung schon vehement. Ja.
Also, ich bin ja auch noch wegen Pershing 2 auf die Straße gegangen und jetzt werde ich sofort als Putin-Versteherin abgetan, wenn ich sowas sage oder sogar AfD-Sympathisantin. Mhm. Das hat sich schon wahnsinnig geändert. Ja, und jetzt werden Marschflugkörper der USA hier stationiert, die werden einfach durchgewinkt. Da gibt es noch nicht mal eine Diskussion im Parlament. Wie ist sowas möglich?
Ja, ich glaube, es hat schon innerhalb des Landes, innerhalb der Gesellschaft einen Wandel stattgefunden. Also ich bin ja ein Kirchenmensch und erlebe das gerade auch in der evangelischen Kirche sehr stark. Da gab es immer eine sehr starke Friedensbewegung innerhalb der evangelischen Kirche und auch eine deutliche Ablehnung nuklearer Bewaffnung. Und die bröckelt zusehends. Ja, und ist zum Beispiel beim letzten Kirchentag nicht mehr als notwendig erachtet worden, sich eindeutig gegen die nukleare Bewaffnung auszusprechen. Und das sind schon Veränderungen, ja, und es kommt sozusagen wieder die Bedrohung aus dem Osten, die hier in der Gesellschaft eine Rolle spielt, ob sie denn wirklich existiert oder nicht, wird nicht diskutiert, glaube ich, oder nur in Ansätzen. Aber das ist die Grundlage, auf der dann von Kriegstüchtigkeit geredet wird, auf der dann Marschflugkörper stationiert werden sollen und auf der dann die ganze Aufrüstung und Hochrüstungsmaschinerie anläuft, die wir gerade erleben.
Wie ist es denn in den Gewerkschaften? Da sind ja einige auch ganz schön am Wackeln. Wenn ich das lese noch vom letzten Jahr, der DGB hat sich eindeutig geäußert, fordert Sicherheit durch Rüstungskontrolle, Abrüstung, Rüstungsexporte müssen dauerhaft reduziert werden, Rüstungsausgaben nachhaltig gesenkt werden, Massenvernichtungswaffen geächtet werden und so weiter. Also ganz eindeutige Ziele. Ich glaube, der DGB steht noch zu den Forderungen, aber einige Gewerkschaften, gerade im Rüstungsmetallbereich,
der DGB steht zu den Forderungen und ist auch ein wichtiger und verlässlicher Partner da drin. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Aber natürlich ist in allen Gewerkschaften, so nehme ich es wahr, ich kann nicht für die Gewerkschaften sprechen. Ich bin zwar Verdi-Mitglied seit, beziehungsweise ÖTV-Mitglied seit Anfang der 90er Jahre, aber ich kann nicht für die Gewerkschaften sprechen. Aber es gibt natürlich innerhalb der Gewerkschaften auch unterschiedliche Positionen. Und es geht im gewerkschaftlichen Bereich immer auch um Arbeitsplätze, um gute Arbeit und auskömmliche Arbeit. Und natürlich bieten manche Firmen das an, selbst über Waffenproduktion. Das ist einfach so.
Ja. Im Moment ist ja die Wirtschaft sehr in der Krise und Konzerne wie VW etc. überlegen schon, wie sie ein Stück von dem Rüstungsboom, den es hier gibt, abkriegen können, was sie anders produzieren können, also ja, im Rüstungsgeschäft. Das ist schon eine ganz neue Sache, ne? Gibt es durch diese Waffenproduktion eigentlich mehr Sicherheit?
Ich glaube, dass das tatsächlich der insgesamt der falsche Ansatz ist. Ich glaube nicht, dass wir durch Waffen mehr Sicherheit erlangen. Ich glaube auch nicht, dass wir durch eine immense Hochrüstung auch ein Gefühl von Sicherheit bekommen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich erlebe es auch nicht so. Und ich glaube, dass wir im Prinzip als Menschen, die sich um den Frieden bemühen und die den hochhalten wollen, und ich glaube, es sind die allermeisten Menschen, die das wollen, müssten wir eigentlich anfangen, darüber nachzudenken, wie wir denn Kriege und Konflikte überhaupt verhindern, dass wir nicht erst darauf reagieren, wenn sie denn entstanden sind, sondern dass wir im Prinzip schon anfangen, für den Frieden zu arbeiten, bevor es zu einer Auseinandersetzung kommt. Ja, also das heißt, mir ist es viel zu spät, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt Waffen anschaffen, damit wir bestehen können, falls wir angegriffen werden. Ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht angegriffen werden. Und wir müssen damit nicht mit Waffen sorgen, sondern mit einer Ausrichtung unserer Politik, unserer Ausrichtung auf Verständigung, auf Miteinander und auch auf die Ausrichtung darauf, wie wirtschaften wir eigentlich in dieser Welt.
Und ist es dafür nicht jetzt ein bisschen spät in Deutschland mit Blick auf Ukraine?
Dann muss man darüber nachdenken, wie kriegt man die zur Ruhe, dass die Waffen schweigen. Und trotzdem glaube ich, ist zurzeit alles Nachdenken und alles politische Handeln darauf ausgerichtet, sich kriegstüchtig zu machen. Und ich glaube, wir müssen überhaupt erstmal friedensfähig werden.
Das heißt verhandeln.
Was jetzt zwingend nötig wäre, glaube ich, ist nicht nachzulassen mit dem Druck auf diplomatische Bemühungen, diesen Krieg zur Ruhe zu bringen. Und ich glaube, diesen diplomatischen Druck kriegt man hin, wenn man weltweite Bündnisse schließt und wenn man nicht versucht, sein eigenes Süppchen dabei doch zu kochen. Und ich glaube, wir brauchen wirklich ein neues Verständnis von gesellschaftlichem Miteinander.
Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Maximilian Häßlein, Wirtschafts- und Sozialpfarrer für die Metropolregion aus Mannheim. Danke.
Sehr gerne, vielen Dank.
Der Kapitalismus muss immer Hiebe kriegen.
Radio frei.
Das war die Sendung Osmose mit Beiträgen verschiedener Radios. In einer Woche gibt es die nächste Osmose-Ausgabe. Tschüss, sagt Detlef.
Ich glaub, die Jugend hat Angst, falten in einem Amt von einem schrecklichen Schauspiel. Mit Krieg vor der Haustür. Ich glaub, die Jugend hat Angst vor großen Wäldern in Flammen. Vor einer Welt, in der man nicht leben kann. Getrieben von grüßen Wahn ziehen uns vergoldete Büros in den Untergang. Wir jagen weiße Tauben mit gebrochenem Flügel. In jeder Schlagzeile geht zum Hass und Lügen. Wann haben wir aufgehört zu reden? Wir suchen nur noch nach Extremen. Wann haben wir aufgehört zu reden? Ich glaub, die Jugend hat Angst. Folgen in einem Amt. Vom schrecklichen Schauspiel. Mit Krieg vor der Haustür. Ich glaub, die Jugend hat Angst. Auf großen Wäldern in Flammen. Vor einer Welt, in der man nicht leben kann. Kinder auf Straßen als Söldner verkleidet. Väter in Gräben machen Söhne zu Waisen. Muss es so weit kommen? Trümmern stirben Träume, machen Freunde zu Feinden. Es muss sich was ändern, doch Veränderung will keiner. Wie ist es so weit gekommen? Ich glaub, die Jugend hat Angst. Falten Männern im Amt. Vor einem schrecklichen Schauspiel. Mit Krieg vor der Haustür. Ich glaub, die Jugend hat Angst. Vor großen Wäldern. Thank you.